Jo, hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt mal ein richtiger Start. Also, wir unterhalten uns heute hier über Bitcoin. Das ist ja ein bisschen so eine elektronische Sache. Es geht um Geld oder Währung und alles Mögliche. Wir wissen sich. Wir werden versuchen, das heute ein bisschen zu klären und ein bisschen dahinter zu steigen, was Sache ist. Wir haben heute ein paar Gäste im Studio, die uns ein bisschen was erzählen können, die sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben und auch mal ein bisschen, ja, vielleicht... Ja, ich glaube, man kann sagen, die schon ein bisschen als die Experten durchgehen. Das heißt, die ein bisschen wissen, wie das geht hier mit dem Knöpfchen drücken und Code eingeben und so. Ja, ich begrüße euch erstmal. Stellt euch doch mal kurz vor, wie heißt ihr, was macht ihr? Oder was ist mit Bitcoin die Sache? In welchem Verhältnis dazu steht ihr? Was macht ihr mit Bitcoin? Erstmal, hallo.
Ja, hallo, ich bin der Matthias. Ich habe schon seit einiger Zeit mit Bitcoin zu tun, habe ganz in den Anfangstagen ein paar Bitcoin gekauft und verfolge das Ganze seitdem mit Interesse und Wohlwollen gleichermaßen angesichts der Kursentwicklung. Ich habe eigentlich einen technischen Hintergrund. Was mich bei Bitcoin aber momentan noch mehr als die Technik interessiert, ist, was es gesellschaftlich bedeutet und wie auch die nächsten Jahre mit Bitcoin im gesellschaftlichen Zusammenhang aussehen könnten.
Jo, da werden wir nochmal gucken. Wir haben noch weitere Gäste. Du bist der?
Hi, ich bin der Alex. Ich bin der Mitgründer von Bitcoin Frankfurt und ich bin seit ungefähr einem Jahr dabei.
Ah ja, okay. Und du hast auch noch ein paar Kollegas mitgebracht, die sozusagen auch bei eurer Bitcoin User Group, habe ich das richtig verstanden?
Ja, ganz genau.
Super, hallo.
Jo, der Dominik, einen Satz, den ich unbedingt sagen sollte, wenn ich mich vorstelle, hat mir in Paris auf der Konferenz, wo ich letzte Woche war, gesagt, ich spare all mein Geld für die Hochzeit auch in Bitcoin. Ja, käme unglaublich gut als Einstieg und deshalb bringe ich den mal hier.
Ja, cool. Ja, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Hallo, ich grüße dich.
Hallo, ich bin der Olli. Ich bin auch Gründungsmitglied von Bitcoin Frankfurt. Und ich habe mein eigenes Startup in Richtung Bitcoin gegründet. Ich beschäftige mich mit der Wallet-Sicherheit. Also das bedeutet, wie verwahre ich meine Bitcoins sicher?
Okay, schauen wir nochmal ein bisschen, was da dahinter steckt, was ein Wallet ist und so. Und dann haben wir noch einen Studiogast. Hallo, ich grüße dich.
Hallo, ich bin der Erik. Ich beschäftige mich auch schon seit 2011 mit Bitcoins, auch eher aus dem technischen Aspekt. Ich habe mittlerweile einige Projekte in der Richtung gestartet und unter anderem auch Mitgründer der Bitcoin User Group Frankfurt. Und ich versuche, Bitcoin größer zu machen und damit auch die Welt zu verändern.
Die Welt verändern, das ist auch mal ein großes Ziel. Also da bin ich ja mal wirklich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach werden wird, weil es gibt ja auch Leute, die wollen sagen, die Welt soll so bleiben, wie sie ist. Also da bin ich mal gespannt, was ihr so sagt. Vielleicht sollten wir uns erstmal ein bisschen drüber verständigen, was ist ein Bitcoin? Also das hört sich zwar jetzt einfach an, das sind irgendwelche Münzen und das hat irgendwas mit Geld zu tun und mit Computern. Jetzt mal die ganz einfache, naive Frage, was kann ich mir unter einem Bitcoin vorstellen? Und wie funktioniert das? Wie komme ich dazu? Wie werde ich sie wieder los? Kann ich jetzt damit was bezahlen? Das macht man ja mit Geld.
Ja, also in dem Sinne ist Bitcoin erstmal digitales Geld. Aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied zu dem normalen Geld, was wir jetzt aus unserem Portemonnaie kennen, zum Beispiel den Euro oder den Dollar. Und zwar ist es bei Bitcoin so, dass Bitcoin eine dezentrale digitale Währung ist, ohne eine zentrale Anlaufstelle. Also es gibt keine Zentralbank, die diese Bitcoins rausgeben, sondern die Bitcoins werden digital auf dem Computer erzeugt. Und das ist eine riesengroße Innovation, die es so auch noch nie gegeben hat.
Ja, wenn die auf dem Computer erzeugt werden, wie muss ich mir das denn vorstellen? Dann sind sie auf einem Computer und wenn ich damit was bezahlen will, wie funktioniert das? Wie kann man dann die Bitcoins sozusagen dann austauschen oder...
Also im Prinzip werden Bitcoins von Person zu Person übertragen. Das heißt, wenn ich Bitcoins auf meinem digitalen Portemonnaie habe, besitze ich die und jeder weiß im Prinzip in diesem Bitcoin-Netzwerk, dass ich diese Bitcoins besitze. Jetzt kann ich hingehen mit meinem privaten Portemonnaie-Schlüssel im Prinzip und kann diese Bitcoins von meinem Wallet auf einen anderen Wallet übertragen und damit findet eine Finanztransaktion statt. Das heißt, ich bekomme von der anderen Person zum Beispiel einen Gegenwert, eine Dienstleistung oder eine Ware und ich gebe ihm dafür Bitcoins. Und das ist im Prinzip das Bezahlen, was wir jetzt auch mit normalem Geld machen. Nur der Unterschied ist, dass da keine zentrale Bank oder eine zentrale Anlaufstelle vorhanden ist.
Also jetzt vielleicht nochmal mit dieser Wallet, du hast das eben genannt, das muss ich mir also so vorstellen, das ist so eine Art Geldbörse und die ist auf meinem Computer oder ist die jetzt, die ist eben nicht bei der Bank oder wie?
Also diese digitale Geldbörse, die ist auf dem Computer, die ist auf, die kann man auch auf einem Handy, auf einem Tablet, auf eigentlich jedem digitalen Gerät haben. Und die Geldbörse ist im Prinzip nichts anderes als eine Zahlen-Ziffern-Folge. Also ein Private Key, sagt man aus dem technischen Aspekt, und auf beziehungsweise ein Private und ein Public Key. Und mit diesen zwei Sachen kann ich Bitcoins transferieren auf andere digitale Portemonnaies oder auch Bitcoins erhalten.
Okay, also Public Key, Private Key, das geht ja schon in die Richtung digitale asymmetrische Verschlüsselung. Ist also bestimmt noch ein Spezialaspekt. Man kann also sagen, diese Wallet, diese Geldbörse ist jeweils auf einem Computer zentral gelagert und das ist im besten Fall der eigene Computer, den man selber unter Kontrolle hat. Verstehe ich das richtig?
Ja.
Okay, aber wenn jeder seine Wallet sozusagen, ich sag mal, auf seinem Computer hat, kann ja jeder sagen, oh, da tippe ich mal eine 1000 ein und dann habe ich 1000 Geldeinheiten. Ist doch eine super Sache. Wie muss ich mir denn vorstellen, dass das auch funktioniert, dass jeder da, wie soll ich sagen, auch vertraut, dass wenn jemand anders sagt, er hat Geld, dass er das wirklich hat. Oder dass wenn er sagt, er gibt mir welches, ich krieg das wirklich. Wie ist denn da so der Vorgang? Oder wie würdet ihr das dann ganz einfach beschreiben, dass man da sozusagen Geld austauschen kann?
Also Geld im Bitcoin-Protokoll ist gespeichert in einer distributiven Datenbank.
Ja.
Das heißt, jeder kann einsehen, wer wie viele Bitcoins hat oder welche Adresse wie viele Bitcoins hat. Und das ist nicht zu fälschen und
Es basiert im Prinzip auf mathematischen Gegebenheiten. Also man hat eine riesengroße Liste an Transaktionen und diese Transaktionen sind durch Verschlüsselungsmechanismen gesichert. Das heißt, niemand kann diese Transaktionshistorie, also im Prinzip eine ganz lange Liste an Transaktionen, fälschen. Und das macht es eindeutig. Nur derjenige, der diesen privaten Schlüssel zu seiner Bitcoin-Adresse hat, hat die Möglichkeit, auch eine Transaktion an diese zentrale Liste anzuhängen. Und das ist basiert auf mathematischen, auf kryptografischen Mechanismen, die bis dato auch nicht geknackt worden sind.
Mhm. Du hast eben gesagt, Adresse. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Also es gibt diese Liste, wir haben ja gehört, das ist eine verteilte Datenbank. Das heißt, viele Teilnehmer in einem Netzwerk haben diese Datenbank zur Verfügung oder haben Teile davon zur Verfügung. Und da gibt es jetzt also sozusagen private Adressen. Richtig, verstehe ich das richtig?
Genau.
Und so eine private Adresse ist im Prinzip wie so eine Kontonummer, oder?
Das ist die öffentliche Adresse. Mhm. Die private Adresse ist im Prinzip der Schlüssel zu meinem Safe. Und die öffentliche Adresse ist meine Kontonummer, wo jemand anderes Bitcoins transferieren will, kann. Wenn ich jetzt selber Bitcoins auf eine andere Adresse transferieren möchte, brauche ich meinen privaten Schlüssel, um im Prinzip so eine Transaktion zu machen. Das Ganze findet digital statt, ist auch nicht mehr so schwer. Also man kann sich ein einfaches Wallet auch auf seinem Smartphone runterladen oder auf seinem Computer. Und da kann man auch die Bitcoins drauf speichern. Und ich habe jeweils immer eine private und eine öffentliche Adresse.
Mhm.
Und im Prinzip, man kann sich auch diese Adressen unendlich generieren und ist in dem Sinne auch seine eigene Bank. Das heißt,
seine eigene Bank. Ja, das ist noch eine ganz andere Frage. Ja. Gibt es denn Zinsen? Ha?
Nein.
Ja, also da haben wir jetzt ein bisschen, okay, es gibt also sowas wie diese zentrale Datenbank. Das ist richtig, das bezeichnet man im Fachjargon auch als die Blockchain, richtig?
Genau, genau.
Das heißt, das ist eine Datenbank, die alle Leute, die so ein Wallet, also so ein Geldbörse haben, die haben auch diese Blockchain, können da reingucken und da kann man im Prinzip jede einzelne Überweisung nachverfolgen. Wer hat wem mal Geld überwiesen oder wer hat mal auch einen Bitcoin erzeugt?
Genau, genau.
Das ist nämlich jetzt die entscheidende Frage. Wie funktioniert denn das mit der Erzeugung? Die Bitcoins, fallen die vom Himmel? Muss man die schürfen? Da gibt es ja auch einen Spezialbegriff, oder? Beziehungsweise wo kommen die her? Wie kann man die erzeugen? Weil die sind ja erstmal nicht da, oder?
Also Bitcoins werden gemeint.
Gemeint.
Ja, das ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, vom Prinzip her ist das Ganze ein dezentrales Netzwerk und jeder kann seinen Computer an dieses Netzwerk mit anschließen und eine Software laufen lassen. Und das ist im Prinzip der Bitcoin-Client und dieser Client ist im Prinzip dafür zuständig, dass eine komplizierte Aufgabe gelöst wird. Mhm. Und als Belohnung für das Lösen dieser Aufgabe gibt das System automatisch Bitcoins aus.
Ah, und die kann
das
man
dann bezeichnet man in dem Sinne als Mining. Aber diese Aufgabe ist so kompliziert, dass es auch heutzutage mit einfachen Rechnern auch so gut wie unmöglich ist, profitabel Bitcoins zu minen.
Profitabel heißt, da steckt man unter Umständen mehr Geld in die Computerhardware und noch viel mehr Geld in die Stromrechnung,
genau,
als das, was man da dann als, als Bitcoins rauskriegt, oder?
Exakt, ja.
Ja. Das heißt, das mit dem Minen, ich versuche das mal zusammenzufassen, stellt man sich dann so vor, das ist ein bisschen wie wenn man sich so, ich sag mal, Goldgräberzeit ein Claim absteckt, also ein bestimmtes Gelände, sagt hier, auf dem Gelände schürfe ich jetzt und dann stecke ich da Energie rein. Also in diesem Fall von dem modernen Mining ist das Strom. Früher muss man da physische Arbeitskraft reinstecken. Und wenn ich Glück habe, kommt da ein bisschen was raus und dann habe ich irgendwelche Goldkörnchen oder was auch immer geschürft und habe dann sozusagen da einen Wert, den ich erstmal ja, der aus der Erde genommen habe. Also der, den ich von niemandem kaufen musste, sondern ich habe da einfach diesen Wert erzeugt. Und das sind jetzt in diesem Fall Bitcoins. Trifft das das genau oder gibt es auch noch andere Aspekte?
Das trifft es erstmal so weit, ja.
Mhm. Ja, und reich werden dann vor allem die Schaufeln verkaufen, so ungefähr.
Reich werden die Schaufelnverkäufer? Du meinst, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ja, wieso denn? Ist es wirklich so schwierig, diese Bitcoins zu minen? Wie funktioniert das? Also, ist es schwierig?
Ja, schon. Also früher konnten die Leute einfach noch ihren Laptop da dranhängen und haben dann ihre Zehntausende an Bitcoins da gemeint, aber das war halt ganz am Anfang. Und jetzt braucht man halt dann schon teure Spezialhardware. Und wenn die halt nicht rechtzeitig ankommt, dann hat man mitunter einiges an Geld versenkt.
Man muss sich im Prinzip...
Ich würde sagen, man müsste vielleicht für Leute, die das mit dem Thema sich noch nie näher beschäftigt haben, vielleicht dazu sagen, der Algorithmus wird im Laufe der Zeit immer schwieriger. Das bedeutet, man braucht, je weiter die Bitcoin-Geschichte voranschreitet, umso mehr Rechenleistung, um die jeweilige Aufgabe zu knacken. Das ist deswegen unter anderem, auch wenn man dem Markt insofern Rechnung trägt, als Hardware auch immer leistungsfähiger wird. Und man sollte dazu auch vielleicht wissen, dass die Zahl der Bitcoins, die es insgesamt gibt, endlich ist. Was im System unter anderem auch bedeutet, dass die Inflation nicht ausgeschlossen ist, aber zumindest in irgendeiner Weise begrenzt werden kann. Eben dadurch, dass es nicht unendlich möglich sein wird, sich neue Bitcoins zu erzeugen. Und zur Frage, ob es immer noch lukrativ ist, nee, weil meistens ist es mittlerweile so, dass bei normalen Privathaushalten die Stromkosten und Hardwarekosten jenseits von Gut und Böse sind. Also insofern ist es in den Anfangstagen auf jeden Fall lukrativ gewesen, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr so.
Also mit dem Minen, das funktioniert dann wirklich so, dass ich da einen Computer habe, der steht da und rechnet. Und jetzt war die Rede davon, das wird also schwieriger. Das heißt, je mehr Leute mitminen, also wenn man so, dass ich zehnmal so viele Leute sich jetzt so einen Computer hinstellen, heißt das, das wird auch automatisch eigentlich zehnmal so schwer, da wieder was rauszukriegen. Verstehe ich das richtig?
Das trifft es genau, ja.
Also es hängt zum einen mit der Zahl der Nutzer ab und zum anderen auch natürlich mit der Zahl der Blöcke, die jeweils entsprechend dann, also es war in den Anfangstagen der Bitcoin-Entwicklung einfacher, so eine Aufgabe zu lösen als
zum jetzigen. Ich kann mal ein Beispiel bringen. Also ja, am Anfang des Bitcoin-Netzwerkes haben die Leute mit ihren ganz normalen CPUs, also mit ganz normalen Computern angefangen, diese Bitcoins auf ihren Computern zu generieren. Ja. Aber die Leute wussten überhaupt nicht, wohin damit. Ja, der erste reelle Gegenwert für Bitcoin war im Prinzip eine Pizza für 10.000 Bitcoins, beziehungsweise zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins und Alpaka-Socken, die jeweils 3.000, 4.000 Bitcoins gekostet haben. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn jetzt der Kurs aktuell bei ungefähr 600, 650 Euro liegt, wie viel das damals gewesen ist.
Also das muss man nochmal genau sagen. Wenn du sagst 600 Euro oder 650 Euro für ein Bitcoin.
Richtig? Aktuell. Damals waren ein Bitcoin ein Bruchteil von einem Cent wert. Ja. Und da haben die Leute gesagt, hey, hier, ich habe gerade 10.000, 20.000 Bitcoins auf dem Konto, gib mir doch mal einfach zwei Pizzen dafür, weil ich gerade kein Bargeld dabei habe, so ungefähr.
Okay.
Und das ist natürlich super interessant, wie sich das Ganze jetzt halt weiterentwickelt hat. Und je mehr Leute dann auch angefangen haben, ihre Computer anzuschließen, desto komplizierter ist natürlich dann auch die Aufgabe geworden. Und desto mehr muss man auch in die Hardware und in die Stromkosten reinstecken. Das ist eine Gegebenheit, die kommt von dem Bitcoin-System. Je mehr Leute meinen, desto schwieriger wird die Aufgabe. Und mittlerweile lohnt sich das halt wirklich nur noch mit Spezialhardware. Und die kann sich ein normaler Haushalt natürlich nicht leisten.
Das heißt, es gab da auch in der Vergangenheit so eine Art, ich sag mal, Wettrüsten. Wer hat immer die schnellsten Computer, die die Aufgabe am besten lösen, richtig?
Das ist auch aktuell noch der Fall.
Ja. Ah, ja.
Also es gibt Mining-Hersteller, da kostet ein Miner 10.000 Euro. Und manche Leute kaufen dann aber auch 10 oder 20 Stück.
Also ein Miner bedeutet jetzt ein spezielles Gerät, dessen einzige, alleinige Aufgabe ist, Bitcoins zu schürfen, das heißt, die zu erzeugen.
Exakt, ja.
Okay, also, da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Jetzt wäre meine Frage, gut, wenn alle nur meinen würden und sozusagen keiner an diesen Bitcoins interessiert ist, dann wäre genau die Situation, die du beschrieben hast, die sind nichts wert. Aber letzten Endes, wenn wir hören, es gibt einen Wechselkurs von ungefähr zwischen 600 und 700 Dollar, pendelt das zurzeit so ein bisschen hin und her, ein bisschen weiter rauf, ein bisschen weiter runter. Das heißt ja letzten Endes auch, da gibt es Leute, die sagen, die sind bereit, wir bezahlen einen bestimmten Betrag an Euros oder Dollars, um so Bitcoins zu bekommen. Wie ist denn da so die Lage oder wie ist denn da die Entwicklung? Wie geht denn das voran? Ist da eine große Nachfrage oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also der riesengroße Hype von Bitcoin ist eigentlich Anfang des Jahres 2013 gekommen. Und zwar gab es da einen Vorfall in Zypern, wo die Banken im Prinzip den Leuten verboten haben, ihr Geld abzuheben. Und da gab es auch Zwangspfändungen, Beträge über 100.000 Euro, soweit ich das jetzt gerade noch weiß. Und die Menschen in Zypern haben dann auch angefangen zu sagen, hey, warum nehmt ihr uns das Geld weg? Was soll das? Das ist unmöglich, das darf eigentlich nicht sein, ja. Und da haben natürlich viele Leute, die ihr Geld vielleicht illegal erworben haben, ihr Geld verloren, aber auch viele Leute, die normal ihr Geschäft gehabt haben. Und das war der Startschuss eigentlich für diese riesengroße Kursrallye von Bitcoin selbst. Dadurch, dass die Menschen da dann Alternativen gesucht haben. Leute, die ehrlich ihr Geld verdient haben, um ihr Geld irgendwo sicher zu haben in dem Sinne. Und Angebot und Nachfrage gibt es bei jeder Währung, bei jeder Ware und bei jeder Dienstleistung. Und im Prinzip gibt es jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Annahmestellen von Bitcoin, also Firmen, Webfirmen, auch lokale Firmen, die Bitcoins akzeptieren. Und dann sind die Leute auch bereit, Bitcoins zu kaufen und zu verkaufen.
Okay, ihr habt jetzt also sowas wie so eine User Group, so hat man das, glaube ich, in der Anfangszeit der Computerei genannt, da gab es immer die User Group so und so. Also ihr habt so eine Benutzergruppe hier in Frankfurt, ihr nennt euch Bitcoin Frankfurt, richtig? Bitcoinfrankfurt.de oder?
Bitcoin-Frankfurt.de.
Ja, ja. Ihr trefft euch da und diskutiert also Fragen, die damit zu tun haben. Worum geht's denn da? Was macht ihr da? Oder wo wollt ihr denn da hin? Was ist denn euer Interesse?
Hauptsächlich bestehen momentan die Treffen aus lustigen Zusammenkommen, sage ich jetzt mal. Wir haben meistens einen Vortrag, wir haben ja schon gehört von der kryptografischen Erzeugung des Bitcoins, also sehr technisch, über jemanden, der rein am finanziellen Aspekt interessiert war, der hat dann die charttechnische Analyse. Also meistens sind die Talks relativ spezifisch, aber hochinteressant. Und nach den Talks gibt es ein lustiges Networking, sagen wir dazu. Das bedeutet, jeder unterhält sich mit jedem. Es ist sehr interessant, es sind die unterschiedlichsten Charaktere dabei. Man unterhält sich einfach.
Man muss dazu sagen, dass wir auch mittlerweile einige Personen in der User Group haben, die ihre Firma auch da in die Richtung aufgestellt haben. Also es gibt Startups, Selbstständige, die fast komplett nur noch in diesem Bereich ihre Produkte aufstellen.
Ja. Das heißt, das ist jetzt eine Firma, die, ich sag mal, irgendeine Leistung erbringt und sich in Bitcoin bezahlen lässt, oder macht ihr was speziell in dem Mechanismus der Bitcoin-Handelns, Erzeugens, Verbreitens oder so zu tun hat?
Sowohl als auch, würde ich sagen, ja. Also es gibt einige, die akzeptieren jetzt Bitcoin, also in der User Group eigentlich so ziemlich jeder akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel, aber es gibt auch Leute, die ihr Business jetzt aufstellen, beispielsweise hier der Olli, er hat auch.
Du machst was mit Sicherheit, habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich mache was mit Sicherheit. Dadurch, dass man seine Bitcoins selbst verwalten muss, hat man natürlich auch selbst die volle Verantwortung. Man kann zu keiner Bank gehen und kann sagen, bitte pass auf mein Erspartes auf. Man muss sich selbst drum kümmern. So, und jetzt ist das halt digital immer eine große Sache. Computer, Viren, Hacking und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, wie verwahre ich meine Coins sicher? Damit beschäftige ich mich. Ich entwickle Soft- und Hardware, die dementsprechend eine möglichst hohe Sicherheit garantiert und gewährleistet, damit auch der Durchschnittsbürger in der Lage ist, seine Bitcoins sicher zu verwahren.
Okay, ja, das ist ja bestimmt ein interessanter Aspekt, also da muss man sich ja auch drum kümmern.
Genau, ja, ganz kurz noch, also ich akzeptiere ausschließlich Bitcoins als Zahlungsmittel. Ich habe eine Webseite, pi-wallet.com, so heißt mein Produkt momentan. Man kann nur in Bitcoins bezahlen und das Tolle ist, es gibt auch die Möglichkeit für mich, da ich ja auch Hardware-Ausgaben habe, dass ich auch Euros bekomme. Das bedeutet, das wickelt man über einen Zahlungsdienstleister ab. Das entspricht, ja, also es steht eine große Firma dahinter, welche Euros sowie auch Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptiert. Das bedeutet an Input, meine Kunden zahlen nur in Bitcoins und der Zahlungsdienstleister zahlt mich in Bitcoins oder in Euros aus, je nachdem, wie ich es gerade möchte.
Das macht es natürlich einfacher auch für andere Firmen, Bitcoins als Zahlungsmittel.
Genau, das bedeutet, es gibt schon eine riesen Infrastruktur hinter dem ganzen Bitcoin-Prinzip.
Okay, gut, das ist vielleicht auch noch eine andere Sache. Es gibt ja Zahlungsdienstleister und Börsen. Können wir vielleicht da nochmal ganz kurz drauf eingehen, was die machen, also was deren Funktion ist, wie die funktionieren und was ich mir unter denen vorzustellen habe, weil das ist ja dann doch ein bisschen anders als mit Bargeld, das man in der Hosentasche rumträgt und jemand anderen gibt, was weiß ich, kauft da ein paar Brötchen, dann gibt man ein paar Münzen rüber. Da gibt es ja dann auch spezielle Dienstleister, die notwendig sind beim Handel mit Bitcoins, oder? Also ich rede jetzt ein bisschen von den Börsen und von den Services, die eben zum Beispiel auch in andere Währungen tauschen. Wie funktioniert denn das?
Naja, also man hat die Möglichkeit natürlich von Person zu Person zu handeln. Jemand, der sich seinen ersten Bitcoin kaufen möchte, ist herzlich eingeladen, zur Bitcoin Frankfurt Community zu kommen. Dort kriegt man gegen Bargeld Bitcoins. Es gibt immer jemanden, der Bitcoins kauft und verkauft. Natürlich, wie gesagt, gibt es die angesprochenen Börsen, bei denen man online sich Coins kaufen bzw. verkaufen kann. Dort gibt es verschiedene Modelle. Also einmal gibt es die Börse, die nur vermittelt zwischen zwei Privatpersonen. Der eine möchte kaufen, der andere verkaufen. Und natürlich gibt es auch die Börsen, die immer zu einem relativ fixen Preis verkaufen. Das bedeutet, man kann instantan kaufen Bitcoins, genauso wie, wie gesagt, man wird vermittelt zu einem Kauf oder Verkauf Interessierten.
Okay, ich verstehe. Dann wäre jetzt ein bisschen meine Frage, okay, wir haben jetzt ein bisschen geguckt, wie das funktioniert. Man hat also auf seinem Computer eine Hardware, kann da also sozusagen, wenn man genug Rechenpower hat, diese Coins erzeugen oder kann sie tauschen mit Leuten. Das heißt, jemand gibt mir seine Adresse. Und an die Adresse kann ich dann in Bitcoin überweisen sozusagen und dann sieht er das auch in seinem Wallet, in seiner Geldbörse, dass das angekommen ist. Und nach einer gewissen Zeit ist das dann auch bestätigt. Dann sagen alle, ja, das ist, hat wirklich stattgefunden. Und jetzt wäre meine Frage ein bisschen, wie verhält sich denn Bitcoin zu den anderen Geldarten, die wir kennen? Geldarten in dem Sinne, es gibt zum Beispiel Bargeld, das hat bestimmte Eigenschaften. Das hat also, wird zum Beispiel herausgegeben von der Zentralbank, also die Scheine und Münzen selbst. Da steht der Wert drauf. Das kann man anonym einstecken. Da steht ja zwar eine Nummer drauf, aber die interessiert eigentlich niemanden, sondern nur die Zahl, die den Wert beschreibt. Und das kann ich jetzt mit jemandem austauschen und insofern hat das zum Beispiel eine anonyme Qualität. Es gibt andere Geldarten, zum Beispiel auf Konten, so Sichtguthaben, also wenn jemand ein Girokonto hat, dann hat er da auch irgendeine Zahl, die sieht er auf seinem Kontoauszug. Dieses Geld kommt ein bisschen woanders her, das wird also von den Geschäftsbanken sozusagen als Kredit dann ausgegeben. Das hat andere Qualitäten, dieses Geld. Jetzt wäre ein bisschen meine Frage, welche Qualitäten hat denn jetzt Bitcoin? Ist das anonym? Ist das nicht anonym? Wie verhält sich das mit den Grenzen? Ist das ein echtes Geld? Muss man da Steuern zahlen? Wie würdet ihr das einschätzen? Erzählt mal so ein bisschen, inwieweit geht Bitcoin als Geld durch und inwieweit geht Bitcoin nicht als Geld durch? Was sagt ihr?
Also in dem Sinne ist Bitcoin erstmal wie Bargeld zu behandeln. Also ich kann im Prinzip von Person zu Person Geld übertragen. Ja, also es ist nicht wie bei einem Bankkonto, es wird aber digital übertragen. Das ist einmal der riesengroße Unterschied. Das heißt, man braucht auf jeden Fall Strom. Das braucht man jetzt bei Bargeld nicht direkt. Man braucht zumindest Strom, um nachzuvollziehen, ist auf dieser Adresse auch Bitcoin drauf. Ich kann theoretisch auch Bitcoin auf dem Papier draufladen und habe dann den privaten Schlüssel und den öffentlichen Schlüssel auf dem Papier ausgedruckt. Das geht natürlich auch, weil der Wert entsteht in dem Sinne nur durch diesen Nachweis, dass dieser Bitcoin auf dieser Adresse ist in der Blockchain. Die Blockchain ist natürlich im Internet überall verteilt und jeder weiß, kann in diese Blockchain reinschauen. Was Bitcoin als Währung angeht, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eher wie Bargeld zu behandeln.
Sehe ich ähnlich. Man muss halt ist insofern von den praktischen Seiten her mit ein bisschen Einschränkungen in Kauf nehmen, weil es halt eben momentan noch überschaubar ist, wo man damit bezahlen kann, wer es auch akzeptiert und auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir zurzeit noch enorme Kurssprünge erleben. Das heißt, es ist momentan relativ schwierig auf Händlerseite. Wenn man nicht nur rein mit Bitcoin handelt, sondern das mit einer richtigen Währung verknüpfen möchte, ist es für einen Händler sehr schwierig, die Preise zu kalkulieren, weil man das momentan eigentlich nicht nur täglich, sondern stündlich sogar machen müsste, um nicht unterm Strich bei draufzulegen. Wegen der Frage nach Anonymität, die du gestellt hast, ist Bitcoin per se eigentlich erstmal anonym. Das Problem fängt dann aber an, wenn ich in der Lage bin, aus dieser Blockchain, von der wir gesprochen hatten, also von dieser großen Datenbank, in der alle Transaktionen protokolliert sind, eine einzige Transaktion einer Person zuzuordnen. Ab dann habe ich theoretisch die Möglichkeit, auch andere zugehörige Buchungen entsprechend mit der Person zu verknüpfen. Das hat dazu geführt, dass diese ursprünglichen Bedenken, die man gegen Bitcoin hatte, was Anonymität betrifft, jetzt auch gerade vor dem Hintergrund anderer Sicherheitsskandale, die in den letzten Wochen zutage getreten sind, dass man das jetzt ein bisschen relativiert. Bitcoin an sich ist also nicht wirklich eine anonyme Währung. Wer Bitcoin nutzen wollte bislang für dubiose Geschäfte, der macht es, glaube ich, heutzutage nicht mehr.
Das würde ich allerdings revidieren. Also es gibt Möglichkeiten, dass man auch anonym mit Bitcoins bezahlen kann, indem man im Prinzip so Transaktionen macht, die im Prinzip die eigentliche Transaktion verschleiern. Ja, aber das soll eigentlich auch nicht dafür schützen, dass man Bitcoins nicht versteuert, weil eigentlich jeder Handel und jede Akzeptanz von Bitcoin muss eigentlich auch versteuert werden.
Das technisch ist ja klar, da stimme ich zu. Es gibt natürlich Möglichkeiten. Ich denke halt, man muss, wenn es eine Währung ist, muss man die immer aus Laiensicht oder aus Handbarkeitsaspekten auch betrachten. Und da sage ich, wenn man das für einen Laien jetzt momentan propagiert, zahle mit Bitcoin, dann muss sich der Laie darüber im Klaren sein, dass es genauso anonym ist, wie wenn er mit der EC-Karte irgendwo bezahlt.
Da stimme ich auf jeden Fall zu, ja.
Ja, also wenn ich das richtig verstehe, es gibt diese Adresse, ich meine jetzt nicht den Schlüssel, sondern die Adresse, unter der man sozusagen Bitcoins austauschen kann, und die ist erstmal nur als langer Zahlenwert in dieser Blockchain drin. Das heißt, da kann man sehen, okay, da hat der eine zu dem anderen was überwiesen. Das Problem, oder was heißt das Problem, die Anonymität wird dann aufgeweicht, wenn diese Zahlenadresse einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Mhm. Richtig. Mhm.
Genau.
Es gibt ja jetzt noch den Mechanismus, wie ich das verstanden habe, dass man bei jeder Transaktion eine andere Adresse verwenden kann. Das heißt, ein Wallet, eine Geldbörse kann beliebig viele Adressen erzeugen, oder? Ist das richtig?
Im Prinzip kann man mit jedem Bitcoin-Client unendlich viele Adressen erstellen. Also man kann auch für jede Transaktion eine eigene Adresse benutzen. Das ist kein Problem. Aber dann könnte man auch wieder so argumentieren, okay, wenn ich jetzt eine andere Adresse benutzt habe, aber habe meinen Rechner nicht in dem Sinne mit dem Internet so sicher gemacht, dass man zumindest nachvollziehen kann, okay, diese IP-Adresse hat die Transaktion gemacht, dann ist es trotzdem wiederum bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Also je mehr Aufwand man reinsteckt, um anonym zu sein, desto mehr Aufwand muss man auch reinstecken, um diese Anonymität wieder aufzudecken. Ja. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, dass man das komplett anonym macht, aber es ist natürlich dann in dem Sinne Aufwand. Und es ist eigentlich auch nicht der Sinn und Zweck, sagen wir mal so. Es geht ja darum, dass man Bitcoin auch als Zahlungsmittel sieht, Händler das akzeptieren können. Da gibt es mittlerweile einfache Möglichkeiten, wie beispielsweise BitPay, die Bitcoin-Bezahlungen direkt in reales Geld umwandeln. Aber in dem Sinne ist es eher als Währung zu sehen, aber mit einem Bargeldcharakter.
Ihr seht auch, dass da mehr passieren wird, also dass dieses Potenzial als zu verwendende Währung, Bargeldersatz, dass das wirklich da drin steckt und passieren wird? Oder, ich meine, bis jetzt ist das ja wirklich ein Thema unter Spezialisten, oder?
Also ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, denn ich denke, gerade in Zeiten des Internets, schnelle Überweisungen sind so das Kernthema. Also ich denke mal, wer kennt das nicht, ja, ich möchte mir jetzt ein T-Shirt kaufen, okay, Online-Banking, gut, ich überweise das Geld, es ist am nächsten, am übernächsten, am überübernächsten Werktag da, dann wird's losgeschickt und im Endeffekt kann man Überweisungen, wenn es per PayPal ist oder sowas, nochmal canceln. Bitcoin hat den Vorteil, es geht wirklich instantan, man verschickt das Geld und das Geld kommt im selben Moment beim Empfänger an. Das bedeutet, es ist instantan und es ist auch nicht, also eine Transaktion, die getätigt ist, ist unwiderruflich. Das bedeutet, es ist etwas Absolutes, es ist was wirklich Handfestes, was schnell geht. Und das ist in Zeiten des Internets, denke ich, Absolut gefragt.
Ah, das heißt also, das geht nicht wie zum Beispiel bei einer Banküberweisung, wo unter Umständen ein Geldbetrag oder auch bei einer Scheckeinlösung ein Geldbetrag erst nach einer gewissen Haltezeit dann wirklich auch verfügbar ist und nicht mehr zurückgefordert werden kann von dem Scheckaussteller. Ist es also so, einmal überwiesen per Bitcoin ist überwiesen, Punkt.
Genau.
Okay.
Und was man noch dazu sagen kann, wenn man sich die Finanzwelt jetzt mal ein bisschen anschaut, PayPal, Ucash, PaySafeCard, also alles, was es da in der Richtung auch gibt, Mastercard, die ganzen Firmen, die haben einen riesengroßen Nachteil. Sie haben enorm hohe Gebühren. Und das hat das Bitcoin-Netzwerk nicht. Die Gebühren sind verschwindend gering, also wirklich verschwindend gering im Vergleich zu jedem anderen Zahlungsdienstleister. Wenn ich mal ein Beispiel bringe, ich möchte Geld ins Ausland überweisen, zahle ich im Schnitt zwischen 3% und 8% Gebühr für die Summe, die ich ins Ausland überweisen möchte. Wenn das reicht, also in vielen Punkten ist es sogar noch um einiges mehr. Wenn ich jetzt beispielsweise Familie im Ausland habe und möchte etwas Geld rüberschicken, Nur mal als Beispiel. Dann zahle ich diese Gebühren. Und dann dauert es auch noch eine ganze Zeit lang, bis das Geld da ist. Wenn ich das Überweisung oder ich schicke das sicher rüber. Es dauert einfach eine Zeit. Bei Bitcoin ist es, dass es instant, sofort verfügbar ist. Mhm. Und kann auch regional dann wieder umgetauscht werden.
Das heißt aber auch wirklich, so Überweisungen gehen sehr schnell.
Ja.
Aber, und die gehen auch über Grenzen hinweg. Das heißt, wenn ich das an irgendjemand überweise und der wohnt vielleicht in US-Amerika, befindet sich zurzeit in Afrika auf, dann hat er das, wenn ich ihm das jetzt überweise, hat er das auf seinem Laptop, den er jetzt vielleicht auch in Afrika mit dabei hat, sofort zur Verfügung und könnte das jetzt mit einer Tauschbörse in Asien zum Beispiel dann auch in irgendeine Währung umwandeln. Richtig?
Genau. Oder real vor Ort. Das geht ja auch noch. Also diese gesamte Community, die ist ja immer mehr am Wachsen. Es gibt ja immer mehr Leute, die auch Bitcoins akzeptieren und Bitcoins besitzen. Und man kann sich das so vorstellen, wir machen eine Überweisung beispielsweise nach Südamerika. Da hat jemand sein Wallet, kommt drauf und er geht dann um die nächste Ecke zur nächsten Tauschbörse oder zur nächsten Person, wo er weiß, der besitzt auch Bitcoins und tauscht das vor Ort direkt in eine reale Währung wieder um.
Ist denn da nicht eigentlich hier jetzt ein Thema, was ich sag mal, man für sicherheitsbewusste Institutionen gerne vorschieben, ist da nicht Geldwäsche ein Thema? Weil mit dieser Methode ist es ja relativ einfach möglich, Geld da reinzustecken und auf der anderen Seite irgendwo rauszuholen. Und die Personen sind an ganz anderen Orten. Ihr wisst, wie das ist, wenn ihr Bargeld mitnimmt, versucht mal mit Bargeld in die Schweiz anzureisen zum Beispiel. Ich meine, das gilt für andere Länder auch. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Da heißt es dann auch, hier mehr als 10.000 geht nicht. Also da gibt es Beschränkungen, die durchgesetzt werden. Wie ist das denn bei Bitcoin? Ist das denn eigentlich nicht ein Problem, dass ich sag mal, das auch missbraucht werden kann? Was habt ihr davon mitbekommen?
Also Missbrauch ist potenziell schon möglich. Bei der Schweiz will ich gerade noch dazu sagen, weil das ein ganz witziges Beispiel ist. Bei der Schweiz kann man das natürlich dadurch lösen, dass man 5-mal hintereinander durchfährt, wie mit jeweils 10.000, was dann schon geht. Und so ähnlich muss man sich das mit Bitcoin eigentlich auch vorstellen.
Ja.
Bitcoin, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es nicht wirklich anonym ist, würde sich jetzt für Geldwäsche meines Erachtens nicht wirklich anbieten. Da würde ich dann, glaube ich, eher mit den Koffern doch in die Schweiz fahren wollen. Aber glaube ich nicht, also aus meiner Sicht bin ich zu wenig wahrscheinlich in der Materie drin. So erstmal könnte ich es mir nicht vorstellen.
Also das ist
Potenzial ist auf jeden Fall da. Da gebe ich vollkommen recht. Die Frage ist immer nur, was möchte man jetzt als eigene Person damit erreichen? Möchte man jetzt Geldwäsche betreiben und illegal irgendwo in eine Richtung reinkommen? Weil je mehr damit passiert, dass man illegale Aktivitäten macht, desto mehr wird auch auf der Gegenseite ein Gegenwind stattfinden. Das heißt, es wird Experten geben, die sich damit auseinandersetzen, auch die Anonymität aufzuheben in irgendeiner Art und Weise. Also ich denke auch, unser Ziel der User Group ist es auch in der Richtung, da zu informieren, was ist möglich, wie kann ich Bitcoins akzeptieren, um auch so ein bisschen aus dieser Klaue Finanzwelt ein bisschen rauszukommen. Ja.
Ich glaube, man sollte vielleicht auch das Ganze vor dem Hintergrund sehen, dass es ja das erste Mal ist, dass wir so eine neue Form der Währung haben, eben eine, die völlig dezentral ist und ohne zentrales System auskommt. Ich glaube persönlich nicht, dass Bitcoin in 20 Jahren noch das gleiche sein wird, was es heute ist. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall eine dezentrale Währung behalten, aber ich sehe Bitcoin momentan eher als Türöffner, um generell in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für eine alternative Form von Geldtransaktionen zu erreichen. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, erreicht Bitcoin momentan sehr viel. Aber ob das in der Form, wie es jetzt ist, auch künftig noch Bestand haben wird, das wage ich deutlich zu bezweifeln.
Aber wenn du sagst, dieser dezentrale Charakter, dass er jetzt wichtig sein kann, das heißt, es gibt also wirklich nur die Benutzer, die ihre Computer haben, wo die Wallets gespeichert sind. Und darüber hinaus, ich sag mal, außer das Umtauschen in andere Währungen, gibt es da jetzt gar keinen Bedarf für irgendwelche Dienstleister. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass für viele Dinge, für die wir heute Banken benutzen, deren Aufgaben gar nicht mehr gebraucht werden, oder?
Das ist halt eine Frage. Technisch gibt es mit Sicherheit keinen Bedarf. Ob man das gesellschaftspolitisch da einen Bedarf sieht, das wird, glaube ich, die Zeit erstmal zeigen. Rein technisch kann man sich sehr wohl ein System vorstellen, was ohne eine zentrale Institution auskommt. Ich denke halt, man muss gucken, was der Markt hergibt. Momentan ist es ja so, dass der gesamte Wirtschaftskreislauf im Umbruch ist, eben weil man erkannt hat, dass momentan nicht alles so rosig war, wie wir es gerne gehört haben die letzten Jahrzehnte. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, spielt das halt Hand in Hand, dass wir auf der einen Seite haben ein Weltwirtschaftssystem, was nicht mehr ganz so stabil ist, wie es eigentlich sein sollte oder wie es zumindest den Anschein hatte, dass es war. Und auf der anderen Seite eine Währung, die eben verspricht, dass sie vieles davon lösen kann. Ob das dann wirklich so sich gegeneinander aufrechnen lässt, denke ich, wird die Zeit erst zeigen.
Mhm. Gut, da müssen wir nochmal gucken. Aber ich kann mir zum Beispiel schon vorstellen, dass unter Umständen gerade die Banken sagen, also das greift unser Geschäftsmodell an, da müssen wir mitmachen oder das müssen wir bekämpfen. Oder ist halt die Frage, merkt ihr, ob ihr da was merkt, dass da Gegenwind ist oder ob das eher gerne aufgenommen wird von anderen, ich sag mal Finanzdienstleistern oder auch Leuten, die Handel treiben, Börsen, weil... Wenn ich das richtig verstehe, diese Bitcoin-Börsen, das sind ja alles eigene Institutionen. Das sind jetzt nicht die Frankfurter Börse oder die New Yorker Börse oder London oder sonst wie. Das sind alles eigene Institutionen, oder?
Ja, aber man ist ja nicht gezwungen, diese Institutionen zu nutzen. Mhm. Das heißt, man kann auch im Prinzip sich lokal mit jemandem treffen, der Bitcoins besitzt, sich übers Forum organisieren oder über bestimmte Webseiten, die dann auch diesen Kontakt zu den Menschen herstellen, wo Bitcoins sind. Mhm. Also man ist nicht gezwungen, solche zentralen Institutionen zu nutzen.
Okay, gut. Meine Frage wäre jetzt nochmal ein bisschen den Geldcharakter betreffend. Es war vorhin davon die Rede, dass es eine begrenzte Anzahl von Bitcoins gibt. Das heißt, geben kann, oder? Weil die gibt es ja noch nicht, oder?
Geben wird.
Geben wird,
ja. Geben wird. Wie funktioniert das, oder wie ist da die Lage?
Also wie es technisch funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, es gibt 21 Millionen, meines Wissens, das ist die maximale Zahl der Bitcoins, die es geben wird, und dann ist Schluss.
Ja, also vom Prinzip her, wir hatten ja eben kurz über das Mining gesprochen, und im Prinzip löst dieses gesamte Netzwerk alle 10 Minuten eine Aufgabe und dafür gibt es eine Belohnung. Und das stagniert bei 21 Millionen, das ist ungefähr 2030, ist das ungefähr erreicht. Die 21 Millionen werden niemals exakt erreicht. Das heißt, die Bitcoin-Menge halbiert sich alle 4 Jahre um 50% und so wird über die Zeit...
Die Bitcoin-Menge halbiert sich. Es halbiert sich die Belohnung für die errechneten Blöcke. Ja. Und da sich dies immer wieder halbiert und halbiert und halbiert, ändert sich natürlich die Wachstumsrate und das schmiegt sich den 21 Millionen an.
Genau.
So. Also, was du meintest, ist jetzt die Schwierigkeit wird sozusagen größer und der Aufwand, um eben eine bestimmte Anzahl von Bitcoins zu erzeugen, wird immer größer und dadurch gibt es da ja so einen Grenzwert, der irgendwann mal angenähert wird.
Genau. Was man dazu sagen muss, demnach ist auch Bitcoin eine deflationäre Währung. Also wenn man sich das anguckt, wir haben aktuell ungefähr 10 bis 12 Milliarden Marktkapital insgesamt. Jetzt 12 Milliarden oder 10 Milliarden, das ist im Vergleich zur normalen Finanzwelt nicht.
Also auch nicht so gut 12 nicht. Milliarden meint US-Dollar-Vergleich nach dem aktuellen Kurs vergleichbarer Wert.
Genau. Mhm. Das ist im Vergleich zu Euro oder Dollar ist das so gut wie nicht.
Der Irak-Krieg hat 10 Milliarden Dollar, glaube ich, am Tag gekostet. So. Also
sowas, ja.
Ein Tag Irak-Krieg so ungefähr ist jetzt die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin. Das ist nichts.
Die Banken gucken da mittlerweile sehr genau drauf, weil sie auch teilweise ihr Geschäftsmodell gefährdet sehen. Man weiß natürlich heute noch nicht, wo das hingeht. Also wir sind auch alle, sei es jetzt hier die Community oder die gesamte Bitcoin-Community, sind wir alle ganz am Anfang. Und meiner Meinung nach ist es auch eine Finanzrevolution, was so noch nie stattgefunden hat.
Okay, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auch auf Auswirkungen, weil du sagst Revolution, das heißt ja jetzt erstmal nicht unbedingt, dass hier, was weiß ich, Barrikaden sind und die Autos brennen, sondern das heißt, dass sich einfach nur dramatisch Dinge verändern.
Neue Geschäftsmodelle. Okay. Wenn man das Beispiel Micropayment, so gut wie keine Gebühren bei Transaktionen, damit werden komplett neue Geschäftsmodelle eröffnet, die so heute vielleicht auch noch gar nicht gegeben hat, ja.
Meine Frage wäre jetzt ein bisschen, was kann denn Bitcoin sozusagen für uns alle bedeuten? Welche Auswirkungen hat das? Weil ich zum Beispiel, ich würde jetzt mal eine These in den Raum stellen. Bitcoins, also das ist jetzt eine Behauptung, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Was meint ihr dazu? Ich sage mal, Bitcoins sind ziemlich uncool, weil zur Erzeugung der Bitcoins Strom aufgewendet werden muss und teure Computer hergestellt werden müssen, die letzten Endes nur in Wärme umgewandelt werden. Das heißt, ökologisch gesehen ist das eigentlich eine ziemlich uncoole Währung. Also es wäre viel cooler, hätte man eine Währung, die dann entsteht, wenn zum Beispiel so eine Energie in Strom umgewandelt werden würde. Aber genau das macht Bitcoin nicht.
Das könnte man natürlich jetzt so argumentieren, ja. Aber jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein oder zwei Banken. Die kompletten Transaktionen, die da stattfinden, also im Prinzip das normale Geld. Da laufen Server, da werden Hochhäuser mit betrieben, da werden Filialen mit betrieben, um dieses System aufrechtzuerhalten. Da
fahren Zehntausende Mitarbeiter.
Da laufen Zehntausende von Mitarbeitern Tag ein, Tag aus, um dieses Bankensystem aufrechtzuerhalten. Im Vergleich zu dem Bitcoin-Protokoll oder Bitcoin-Netzwerk ist eine Währung geschaffen worden, die ein Bruchteil der Stromkosten verbraucht, die sämtliche Banken hier in der Welt auch in dem Sinne verbrauchen.
Ja, und das gilt ja auch für Bargeld. Also allein die Bargelderzeugung, egal ob ich jetzt Münzenträger oder Scheine drucken lasse, auch das geht ja nicht energiefrei. Also ich glaube nicht, dass man jetzt eine Währung unter den ökologischen Gesichtspunkten primär sehen sollte. Das hat ja gesellschaftliche Aspekte etc. Da hängt ja ein bisschen mehr dahinter. Generell ist es schon ein Aspekt, aber ich glaube, das kann man nicht gegeneinander aufrechnen.
Okay, also wir bräuchten genauere Zahlen, aber das war ja auch nur eine These. Nächste Frage oder nächste Behauptung oder nächste Überlegung. Das ist also jetzt Bitcoin ein System, das sich ein bisschen sozusagen keine zentrale Steuerung hat. Es gibt keine Zentralbanken, die sagen, wir legen irgendeinen Zinssatz fest, wir geben da mehr oder weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, der Kurs ist eigentlich von allem Möglichen abhängig, aber wovon er wirklich abhängig ist, weiß unter Umständen gar keiner genau. Und noch bedeutender, niemand hat wirklich diese Faktoren unter Kontrolle. Das heißt, ist das, wenn man sagt, man will weg von der zentralen Geldkontrolle, ist Bitcoin vielleicht eine mögliche Antwort, aber gibt es überhaupt noch eine Kontrolle? Also ist das überhaupt interessant als Bargeld, wenn die Kurse so massiv schwanken, kann das überhaupt als Ersatz oder als Ergänzung des bisherigen Geldes funktionieren? Taugt das was?
Das ist eine Frage der Akzeptanz. Das ist wirklich die riesengroße Frage der Akzeptanz. Also wir alle hier glauben an Bitcoin und glauben auch daran, dass eine dezentrale Währung funktionieren kann. Und das tun sehr viele Menschen. Deswegen sind auch sehr viele Menschen bereit, 600, 700, 800 Euro auch für einen Bitcoin zu bezahlen. Ja, wer daran nicht glaubt, zahlt den Betrag auch nicht. Man muss wirklich dazu sagen, Bitcoin ist eine hochvolatile Währung. Also die Kursschwankungen, die sind auch da. Man hofft natürlich, dass das irgendwann weniger wird und sich jetzt auf einen gewissen
Start... weniger. Ja. Also wenn man sieht, je mehr die Marktkapitalisierung steigt, desto geringer wird prozentual die Volatilität. Das ist jetzt schon der Fall.
Das heißt, zurzeit ist das eigentlich eher noch ein, wie sagt man, Eldorado, passend für Spekulanten, oder?
Genau, wenn man das ein bisschen aufdröselt. Im Moment haben wir wirklich eine reine Angebot und Nachfrage. Die meisten Leute, momentan behaupte ich jetzt mal, stelle ich in den Raum, haben Bitcoins, weil es sich lohnt, weil die Kurssteigerungen extrem sind. Und das ist natürlich keine Grundvoraussetzung für eine Währung. Ja. Das bedeutet, die Kursschwankungen kommen zustande durch gerade diese Spekulanten. Ja, sie steigen ein, wenn es steigt, dadurch steigt es rasanter. Sie steigen aus, wenn es fällt, dadurch fällt es rasanter. Und den großen Marktanteil machen natürlich nicht wir User, ja, die Studenten sind, Arbeitnehmer, sondern den großen Anteil machen gerade die Leute, die jetzt schon Geld haben und gerade mit Bitcoins Geld verdienen wollen. Das bedeutet, ich denke, ein Großteil der Kapitalisierung steckt einfach in irgendwelchen Finanzinstituten, die wirklich damit handeln. Und das macht diese Kursschwankung aus.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gehst du davon aus, wenn mal mehr Leute Bitcoins benutzen, um es als Tauschmittel zu benutzen, dann werden sich auch diese starken Kursschwankungen eher auch ausgleichen.
Genau das ist der Punkt, wenn wir uns heute, wie gesagt, Euro und US-Dollar angucken, da sind genau diese Spekulanten genau mit demselben Geld drin. Und keiner von uns merkt den Unterschied. Also ich meine, wenn der BMW heute in den USA 10.000 kostet, kostet er morgen vielleicht 10.010. Es interessiert keinen. Es sind minimale Schwankungen. Allerdings sind die Schwankungen von denselben Leuten ausgelöst, die jetzt bei uns die Schwankungen verursachen, also bei Bitcoin.
Ja, Also der Wert, der wird natürlich auch durch einmal durch Manipulationen, klar, wie der Olli jetzt schon richtig gesagt hat, bestimmt. Auf der anderen Seite spielen auch viele Nachrichten eine große Rolle. Ja, sei es dass Google, dass eine Mail-Kommunikation von Google irgendwo im Netz aufgetaucht ist, wo sie überlegen, sich näher mit Bitcoin zu beschäftigen, oder verschiedene große Firmen Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, sei es auch der China-Boom, wo einige Firmen angefangen haben, das zu machen, oder PayPal hat auch schon Nachrichten rausgegeben, dass sie überlegen, Bitcoin als Zahlungsmittel anzunehmen, ja, was auch Teil in England, glaube ich, jetzt sogar der Fall sein wird.
Kleinanzeigen,
genau. Und das sind natürlich Nachrichten, die diese gesamte Community richtig anfeuern. Und darauf wird natürlich spekuliert, dass der Kurs irgendwann die 5, 6, 7.000 Euro knackt. Weil wenn man sich das Marktkapital anguckt, allein wenn sich das Marktkapital verdoppelt, ist ja der Preis verdoppelt, logischerweise. Mhm. Das heißt, je höher die Akzeptanz steigt, je mehr Firmen Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen, je mehr Leute das als Zahlungsmittel benutzen, desto höher steigt der Kurs. Das wird in vielen Kreisen auch als Problem bezeichnet, dadurch, dass sie so dermaßen deflationär ist und keine Inflation stattfindet. Aber in dem Sinne stellt man sich dann natürlich die Frage, okay, wie nutzt man das? Und das Ziel bei uns in der Community ist, dass wir darüber informieren und eine Diskussion anregen, vielleicht auch in der Politik, um da auch ein Bewusstsein für zu schaffen, was ist das eigentlich? Weil die meisten wissen es aktuell noch nicht.
Also, das sind spannende Fragen. Ehrlich gesagt, mich würde natürlich interessieren. Du hast diesen deflationären Charakter, also dass irgendwann die Geldmenge eher zu klein ist, als Nachfrage dafür, eben angesprochen. Letzten Endes, wenn es eine absolute Grenze oder zumindest eine Grenze wert der Anzahl der Bitcoins gibt, heißt das ja auch, und irgendwann gibt es nicht mal immer mehr Bitcoins zur Verfügung. Das heißt, wie kann sich dann so eine Geldmenge auch einem Markt, ich sag mal, einem Bedürfnis an Tauschmittel anpassen? Für mich hört sich das ein bisschen an wie die Golddeckung vom US-Dollar. Der hat ja auch dafür gesorgt, dass eine begrenzte Menge von Gold da war und der Kurs sich auch nicht beliebig dehnen ließ und irgendwann die Golddeckung aufgegeben werden musste. Und insofern ist auch die Frage, inwieweit dann auch, ich sag mal, die Bitcoins, wenn es nur eine begrenzte Menge gibt, dann wirklich ein Werkzeug sind, um so Tauschgeschäfte beliebig abzuwickeln. Ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir noch ausgiebiger diskutieren, oder?
Ja, also man kann sagen, in dem Sinne ganz kurz sagen, was wir, glaube ich, heute auch noch gar nicht erwähnt haben. Ja. Die Menge ist zwar auf 21 Millionen begrenzt, die sind auch bis jetzt etwas mehr als die Hälfte sind bis jetzt erreicht davon, aber man kann jeden Bitcoin auf bis zu 8 Nachkommastellen aufteilen. Das heißt, ein Bitcoin ist nicht ein Bitcoin und ich kann nicht mindestens ein Bitcoin traden, sondern ich kann auch 0,1, 0,001 bis auf die 8. Nachkommastelle.
8. Nachkommastelle, das heißt, das ist dann 10 Millionstel Bitcoin, kannst du so 100 Millionstel, okay, kannst du dann sozusagen aufteilen und in so kleinen Einheiten zahlen.
Genau, sonst wäre es ja gar nicht möglich, kleine Beträge zu bezahlen. In dem
Genau, muss man aber auch dazu sagen, das menschliche Hirn rechnet halt nicht gern mit der 8. Stelle hinterm Komma, was es in der Praxis dann schon wieder ein bisschen schwierig macht, wenn man sich vorstellt, dass mit Bitcoin irgendwann mal Produkte im Laden ausgezeichnet werden sollen. Also wenn ich im Kiosk eine Zeitung für 1,50 kaufe, das in Bitcoins, da wird es dann ein bisschen umständlich von der Etikettierung.
Und deswegen rechnet man in dem Sinne immer mit Milli-Bitcoins und später dann mit Mikro-Bitcoins.
Ich könnte jetzt böswillig formulieren, das haben ja andere Kollegen auch gemacht, da gibt es die 6, die 8. Okay, also wenn wir jetzt von Verdünnungsfaktoren sprechen. Ich verstehe schon. Jetzt, ihr wolltet eine Party machen, wenn irgendein Kurs gerissen wird, erzählt mal.
Also ich bin in einem kleinen Team drin von der BTC 1K Party. Wir haben da Anfang des Jahres die Firma für gegründet, um eine Veranstaltung hier nach Frankfurt zu bringen, die alles in den Schatten stellen soll.
Okay.
Also der Eintrittspreis ist ein Bitcoin. Wir sind auch konzeptionell gerade dabei, jetzt das Marketing richtig zu starten in der Richtung. Und man kann sich vorstellen, wir sind hier in Frankfurt, also es ist die Bankenstadt schlechthin. Frankfurt hat auch den Ruf und wir bringen im Prinzip die Finanzrevolution hier nach Frankfurt. Und das soll wirklich etwas werden, was alles in den Schatten stellt.
Alles in den Schatten stellt, da bin ich ja jetzt gespannt, weil, also ich kann mir vorstellen, dass natürlich Bitcoin, wenn das mehr rumst, dann gibt es mehr Rums, aber... habt ihr da jetzt schon einen Termin oder habt ihr da schon was vor oder ihr seid doch am Plan?
Wir sind aktuell stark in der Planung drin und wer sich das gerne mal angucken möchte, kann einfach auf btc1k.com gehen und kann sich auf der Homepage mal informieren, was da eigentlich dann so stattfinden soll. Und wir planen da wirklich einen Hammer-Event und hoffen natürlich, dass die ganzen Bitcoiner dann auch alle mit dabei sind.
Die Bitcoiner, da bin ich aber
Die Community, sagen wir mal klar. So, die Community.
Klar. Okay, jetzt vielleicht nochmal abschließend die Runde. Wie seht ihr die Zukunft? Was kann da alles noch passieren? Wie sind die Herausforderungen? Was sind die Potenziale und Möglichkeiten? Je nachdem, was meint ihr, wie kann es weitergehen? Wo geht die Reise hin? Werden wir in 5 Jahren noch über Bitcoin reden? Was meint ihr?
Also ich glaube, wir werden nach wie vor über eine dezentrale Währung reden. Ich glaube persönlich aber nicht, dass es Bitcoin sein wird. Ich denke, der Markt ist bis dahin dann woanders angekommen, sowohl technisch als auch von der Handhabung. Weil gerade wenn wir Bitcoin mit Bargeld vergleichen, hat es ja momentan eher so den Charakter von der Regionalwährung, wo ich am besten beraten bin, wenn ich innerhalb der Währung bleibe. Sobald ich jetzt versuche, Bitcoins in reelles Geld umzutauschen, wofür auch immer, ist es momentan noch relativ schwierig und umständlich. Ich denke, das wird sich ändern, das wird sehr viel einfacher werden. Gerade in 5 Jahren werden wir da sehr viel mehr Praxisnutzen haben, aber ich glaube nicht, dass das dann noch Bitcoin sein wird.
Und schauen wir mal, was passiert. Was sagt ihr sonst?
Ich sehe die Zukunft auch in dezentralen Währungen. Das wird eine Zukunft sein ohne Banden und Staaten, die Kontrolle über die Geldmenge haben und die Zinssätze. Und das wird super.
Das wird super.
Ja, das Entscheidende ist halt einfach, man kriegt diese Idee nicht mehr weg. Die Idee sitzt draußen hier in der Welt und genauso wie das Internet nicht ungetan werden kann, kann eben auch Bitcoin nicht ungetan werden. Das ist die Zukunft, also da führt kein Weg dran vorbei, ob jetzt Bitcoin in 5 Jahren die Sache noch ist oder nicht. Also ob es sich so weit adaptiert oder ob da einfach eine neuere Entwicklung kommt, die es überholt. Auf jeden Fall klar ist, dass Bitcoin den derzeitigen Währungen, also diesen Euro und Dollar, diese beliebig vervielfältigt werden können, irgendwie haushoch überlegen ist. Also das ist gar keine Frage.
Okay, schauen wir mal.
Ja, ich sehe die Zukunft wie alle anderen auch in einer dezentralen Währung. Ich schätze vor allen Dingen, wie gesagt, die Schnelligkeit und die Instantanität, also dieses Absolute des Bitcoins. Die Selbstverantwortung, weil ich sträube mich so ein bisschen dagegen, mein Geld zur Bank zu bringen. Das ist das Argument dafür. Und ich denke, gerade in Internetkreisen wird sich Bitcoin durchsetzen. Ich denke auch, dass es tatsächlich Bitcoin sein wird, was sich zunächst durchsetzt. Ich glaube zwar auch, dass Bitcoin später abgelöst wird, aber im Moment hat Bitcoin einen so hohen, der Name Bitcoin steht einfach für dieses Dezentrale und von daher wird er sich eine ganze Zeit lang behaupten und die Währung im Internet.
Und schauen wir mal, was passiert. Was machst du?
Ich teile die Meinung auch von allen jetzt gerade. Ich muss dazu sagen, ich glaube an diese Gesamtidee Bitcoin immer noch sehr stark und es gibt natürlich viele Alternativen und wenn man sich die Community anschaut, da findet momentan ein Wettrennen der digitalen Währungen statt. Also mit Bitcoin das ist ja die erste digitale Währung und damit hat eine Revolution stattgefunden, die eigentlich momentan nicht mehr aufhaltbar sind. Entwickler sind am Entwickeln, Startups sind am Gründen, im Silicon Valley ist das schon aufgegriffen worden und die Community wächst und wächst und wächst und die Akzeptanzstellen werden immer mehr. Und ich glaube auch, dass wir in 10 Jahren noch digitale Währungen haben werden.
Okay, also wir werden mal gucken, wir werden dranbleiben, wir werden schauen, was passiert. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Tatsächlich ist es so, wir werden uns dann nochmal weiter unterhalten. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Klaro. Für alle unsere Hörer ist es ganz klar, auf unserer Webseite absmagazin.de könnt ihr auch diese Sendung als Podcast nachhören. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, da auch nochmal diese Unterhaltung nochmal zu hören. Und wir werden auch an dem Thema dranbleiben und vielleicht auch noch ein bisschen was anderes produzieren. Und da können wir noch ein bisschen weiterhören. Schön, dass ihr heute dabei wart beim ABS-Magazin. Und also ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Und bis zur nächsten Woche. Also bis dann.